ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Bayern echt anders erzählt. Ein Podcast von Bayern 2. Neue Folgen immer freitags in ARD Sounds.
Im Krisenjahr 1932 haben zwei Männer aus Regensburg einen irrwitzigen Plan. Sie wollen Bayern erkunden, rollend mit einem überdimensionalen Fußball als Wohnmobil. 2 Meter im Durchmesser, 600 Kilogramm schwer. Das Ungetüm aus Erlenholz zerren sie wie die Ochsen quer durch die Republik. Eine Republik, die heiß umkämpft ist von Nationalsozialisten und Kommunisten. Die Männer und ihre wundersame Walz wären längst vergessen, hätte nicht der freie Fernsehjournalist Hubertus Windl ihr Tagebuch in die Hände bekommen. Über 80 Jahre später baute er den Riesenfußball nach und tourte damit durch Deutschland. Hubertus Windl ist mittlerweile gestorben. In unserem bayerischen Feuilleton aus dem Jahr 2013 spürt Josef Berlinger seiner Geschichte und der Ballonauten nach.
April 1933. Eine Landstraße in Oberbayern, nah am Tegernsee. Zwei Männer ziehen einen Riesenfußball. Wie zwei Ochsen stapfen sie dahin. Zwei Ochsen an der Deichsel. Schwer legen sie sich ins Zeug, der Schweiß strömt. Denn der Riesenball ist nicht aus Luft und Leder, er ist aus Holz. 600 Kilo schwer, 12 Zentner. Das ist das Gewicht von zwei ausgewachsenen Braunbären. Die Anstrengung ist den Männern noch nicht groß genug. Sie wollen das Unmögliche. Sie wollen hinauf auf den Berg, hinauf auf den Wallberg, auf 1500 Meter Höhe.
Hoffentlich passiert uns nichts. Was wir da leisten, ist unmenschlich. Durch diese Leistung hoffen wir, dass wir als echte deutsche Sportmenschen angesehen werden.
Mindestens.
Das Ziel dieser Reise war ja eigentlich, sie wollten sich etwas beweisen. Sich und der Umwelt.
27. April 1933. Um 3 Uhr hörte der Regen auf.
Endlich.
Und wir fingen an mit unserer Tour. Stückweise Arbeit. Von 20 Zentimeter bis 1 Meter konnten wir unseren Ball nur vorwärts bringen.
Da haben sie dann an die Achse von dem Ball, wo die Deichsel dran ist, mit einer Schnur Querholz hingehängt, damit der Ball nicht zurückrollt. Und dann haben sie es wirklich 10 Zentimeterweise, 10 Tage lang, von 700 auf 1500 Meter hochgerollt.
Am dritten Tag, Steigung 34%. Zu diesem 50 Meter langen Stück brauchten wir 1,5 Stunden.
Dann ist der eine nur noch mit Socken gegangen, weil die Schuhe kaputt waren. Also die Wallbergtour, das war wirklich der Höhepunkt der Anstrengungen und der Strapazen.
Wir werden immer schlapper. Am siebten Tag. 3 Serpentinenkurven nacheinander. Lebensmittel gehen allmählich aus. Können nicht viel essen vor Übermüdung.
Der Wallberg war immer so das Nonplusultra von meinem Vater. Also wenn wir über den Wallberg auf ist, mein Bub, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Bub, du kannst dir das nicht vorstellen, was das war.
Ich war bei meinem Chef am Hof in Rottach-Egen und bin mit der Hausangestellte rauf auf den Wallberg. Und da war eine alte Dame gesessen und ganz weißhaarig und schmal und klein und so. Und da habe ich das so angesprochen, dass mein Vater eben, ja, hat gesagt, das war ein verrückter Kampel.
Oben blieben wir nur einige Stunden, da unser Ball am Sonntag zu besichtigen ist, im Wildpark.
Dieser Ehrgeiz, diese Ungeduld, diese Rastlosigkeit. 10 Tage Aufstieg und kaum sind sie oben, wollen sie schon wieder hinunter. Aber wie um Himmels Willen, wie sollen sie diesen riesigen Ball wieder zu Tal befördern? Ohne dass die 12 Zentner schwere Holzkugel sich losreißt und in ein tödliches Geschoss verwandelt.
Ein Riesenfußball als Wohnmobil. Die wundersame Deutschlandreise zweier Arbeitsloser 1932-33. Ein Feature von Josef Berlinger.
Ihr beiden Sportler vom Donaustrand gingt in die Fremde mit mutiger Hand. Der Menschheit zu zeigen, was Wille und Kraft in Sensationen ihr Neues auch schafft. Ob trocken, ob nass, ob warm oder kalt, immer geht's fort mit dem schweren Ball. durch Städte und Dörfer nach allen Enden. Fröhliche Herzen mögen Gutes euch spenden. Zieht ruhig nur weiter von Reich zu Reich. Lebt wohl, ihr Sportler. Habt Frohsinn bei euch. Diese pathetisch-romantischen Reime stehen auf ihrer Postkarte, neben einem Foto. Die Postkarten haben die beiden Sportler im Gepäck. Sie sind ihre Visitenkarte und ihr Kapital. Wenn sie nicht genügend verkaufen, müssen sie hungern.
Sie haben sie verteilt und dafür um eine Kleinigkeit gebeten. Sie haben es manchmal in Naturalien bekommen und darüber waren sie auch sehr froh. Mehl, Reis, Eier. Daraufhin konnten sie sich abends dann eine Suppe kochen oder irgendetwas Essbares zubereiten.
Sie werden zwar manchmal auch zum Essen eingeladen auf ihrer eineinvierteljährigen Reise, aber meist sind sie auf sich allein gestellt. In einem Gasthaus zu übernachten, können sie sich nur selten leisten. Geschlafen wird in der Regel im Innern der Kugel. Den Riesenfußball haben sie in einer Regensburger Wagner-Werkstatt gebaut, aus Erlenholz, weil man das bei Hitze gut biegen kann. Da der Ball nicht auf einem grünen Rasen rollen soll, sondern auf steinigen, geschotterten, kopfsteingepflasterten, betonierten und geteerten Straßen, ist er mit zwei eisernen Ringen beschlagen. Dieses kugelrunde Wohnmobil ziehen die beiden Sportler vom 1. FC Regensburg hinter sich her. Mit eingebautem Bett im Innern, das auf Kugellagern ruht, damit es sich beim Rollen nicht mitdreht. Und mit einem Kruzifix. Man kommt aus dem katholischen Süden und will zunächst einmal nach Norden, bis an die Ostsee. Die ungewöhnliche Reise durch Deutschland beginnt am 10. Mai 1932.
Um früh 6 Uhr reiste ich, Jakob Schmid, und mein Schicksalsgenosse Franz Perzel von Regensburg ab.
Das hat die Mutti erzählt, dass er von Haus aus diese Arbeitslosenunterstützung abgelehnt hat. Da war er zu stolz dazu, weil man hat ja schließlich zwei Hände zum Arbeiten. Das war immer sein Motiv und darum hat er sich auf andere Sachen gestürzt, um sich seinen Unterhalt zu verdienen oder wie auch immer.
Helga Rimsel, Tochter von Jakob Schmid.
Weil er sich doch als Bürgersohn gefühlt hat, weil er seinen Vater den Bürgerbrief bekommen hat in Regensburg, das war ja was. Das Heimatrecht und dann ein Bürgerbrief. Und er hat einen bestimmten Stolz gehabt und den hat er auch weiter behalten. Und er hat nie irgendeine staatliche Unterstützung bekommen.
Warum eigentlich nicht?
Sie sind ja im Regen 1932 von Regensburg weggegangen. Warum haben die nicht gewartet, bis wieder das Wetter schöner wäre? Aber die haben sich das vorgenommen und haben eigentlich alles, was sie sich vorgenommen haben, durchgezogen.
Eine deutsche Tugend? Übrigens, wie sonst kann man von Regensburg weggehen als im Regen? Fällt der Abschied doch leichter, wenn der Himmel dunkelgrau ist und verhangen? Wenn andernorts hinter den sieben Bergen die Sonne lockt.
Geräuschlos, ohne Musik, ging es fort ins Ungewisse.
Die treibende Kraft war der Herr Schmidt. Der hat immer dafür gesorgt, dass alles verhältnismäßig glatt gelaufen ist. Sein Kamerad war etwas auf ihn fixiert und hat eigentlich alles mitgemacht. Sie waren jedenfalls ein verschworenes Team.
Er war immer ein fröhlich aufgeweckter, lebenslustiger Mensch, den auch der Sport aufrechterhalten hat.
Herbert Schmid, Sohn von Jakob Schmid.
Er war ein Sportler durch und durch, ob das Fußball, Schwimmen, Schützen, Gesangverein. Er war einfach überall zu Hause. Und das hat ihn auch aufrechterhalten. Er hat eine gute Kameradschaft gehabt und er wollte immer Leute um sich haben. Also immer was bewegen.
Ich glaube, dass diese ganze Sache aus einer gewissen Notlage entstanden ist. Das waren junge Männer, Mitte 20, die arbeitslos waren und eigentlich keinen rechten Sinn in ihrem Leben mehr sahen. und haben eine Idee dann verwirklicht, und zwar mit einer Genauigkeit und mit Kraft und Einsatz des ganzen Menschen.
Im Jahr 2012, also 80 Jahre nach der legendären Reise der zwei Sportler, lädt der freie Fernsehjournalist Hubertus Windl zu einer Informationsveranstaltung in einer Regensburger Kneipe. Er will sein Projekt zum ersten Mal öffentlich vorstellen. Einen Namen hat es schon, die Ballonauten. Was erfolgreich werden will auf diesem durchkommerzialisierten Globus, muss eine Marke sein. Ein Dutzend Interessenten kommt in die neue Filmbühne. Und Windl erzählt ihnen von seinen arbeitsreichen Tagen und arbeitsreichen Nächten der letzten 2 Jahre. Und von seinen kühnen Träumen für die Zukunft. Seit ihm Mitte 2010 das dicke, schwere, alte, ramponierte Reisetagebuch des Jakob Schmid in die Hände gefallen ist, hat es ihn nicht mehr losgelassen. Er hat sich von Schmids Sohn die Verwertungsrechte besorgt, hat über 1000 Fotos und Dokumente des Reisetagebuchs digitalisiert und hat seine Mutter überredet, die schwer lesbare Sütterlin-Schrift des Tagebuchs zu übersetzen.
Ich glaube, so ein Dreivierteljahr habe ich daran gearbeitet. Das Tagebuch selbst waren mehrere Kilos und anfangs ist mir ein bisschen Angst geworden davor. Da soll ich durch. Es war einfach faszinierend. Ich habe mich von einem Tag auf den anderen gefreut, wenn ich wieder weiterschreiben konnte. Aber es war auch anstrengend, dieses zu entziffern, weil manches also verwischt, sehr schlecht geschrieben war. Kann man sich vorstellen, auf Knien mit Feder und Tinte, nicht?
Heute steht das Material im Netz, unverwischt. Suchmaschinenstichwort Ballonauten. Hubertus Windl ist aber nicht nur ein medienversierter Archivar. Er ist auch ein unbeirrbarer Visionär. Er beschließt, den 600 Kilo schweren Ball nachzubauen, um ihn dann erneut auf die Reise zu schicken. Denn Windl ist überzeugt, die Menschen von heute können aus dieser Umbruchszeit lernen. 1932/33 stand Deutschland am Wendepunkt und erlag der Nazi-Propaganda, entschied sich mehrheitlich für Adolf Hitler.
Die Situation, in der Hitler an die Macht kam, ist das Hochinteressante, was Europa momentan auch wieder droht. Diese Divergenz zwischen Arm und Reich, wenn eine Gesellschaft auseinanderdriftet im ökonomischen Bereich, dann wird sie irgendwann auch im politischen Bereich auseinanderdriften.
Hubertus Windl ist ein leidenschaftlicher Aufklärer und will warnen. Er plant ein Reenactment, eine Wiederholung der Reise, um einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich die Geschichte eben gerade nicht wiederholt. Der neue Ball und die Neuinszenierung der Deutschlanddurchquerung haben also einen pädagogischen Zweck. Windl will Menschen, vor allem Junge, sensibilisieren. Will sie beschwören, fallt nicht noch einmal auf die falschen Propheten herein, lasst euch nicht wieder von Rattenfängern verführen. Konstruiert euch keine Feindbilder, misstraut den billigen Rezepten und den platten Parolen. Lernt aus der verhängnisvollen Geschichte. Windls Ballonauten, die Lenker des großen Balles, haben eine Mission. Die Reise durch das aktuelle Deutschland soll das Bewusstsein schärfen und immun machen gegen rechtsradikale Gedanken. Und die Reise der Regensburger Sportler von 1932/33 bildet die Folie, das Anschauungsmaterial. In seiner ersten Informationsveranstaltung in der Regensburger Neuen Filmbühne weckt Windl das Interesse. Der Bäcker Jakob Schmid und der Hafenarbeiter Franz Perzel, 80 Jahre nach ihrer Reise zu Zeiten der großen Depression, werden sie zu kleinen Helden des Alltags. Endlich. Sie werden posthum zu Ideenträgern.
Was Gutes ist die Botschaft, dass die beiden aus ihrer eher hoffnungslosen Lage, wir sind arbeitslos und momentan ist alles so schwierig, dass die aus der hoffnungslosen Lage was gemacht haben und sich auf den Weg gemacht haben. Sehr das finde ich jetzt wirklich die gute sehr Botschaft, gut. Ja. Die ja auch für junge Leute, die heute die arbeitslos sind, keine Möglichkeiten ja. haben, erstmal vielleicht eine gute Botschaft ist. Mhm. Ja? Also okay. Sie haben einen Erfahrungsgewinn gehabt, auf jeden Fall.
Ziel war vielleicht noch ein bisschen was anderes. Wenn wir jetzt wieder auf die monetäre Seite gehen, dass Sie sich da wahrscheinlich mehr erwartet haben. Sonst würde er nicht schreiben. Es da hat wieder mal nur fürs Maul gereicht.
Sollte der Ball gelingen und sollte das einmal auf die Reise gehen, haben wir mit Sponsor schon gesprochen, dass wir ein Fahrzeug bekommen, wo wir diesen Ball auf der ganzen Strecke durch Deutschland bewegen können.
In Burg Lengenfeld kamen wir um 1 Uhr mittags an und die Kinder mit großem Hallo empfingen. Hier wurden wir das erste Mal von der Polizei kontrolliert, ob unsere Papiere stimmen. Garten verkauften wir wenig. Da Burg Lengenfeld ja bekannt ist als armes Städtchen, hatten wir uns auch keine großen Hoffnungen gemacht. 18. Mai. In Naburg mittags angekommen. Konnten fast überhaupt nichts verkaufen. So teilnahmslos sind dort die Leute. Unsere Hoffnungen schwanden immer besser.
Sie müssen hausieren, sie müssen betteln. Die zwei Männer, die zu stolz waren, die bescheidene Arbeitslosenunterstützung in Anspruch zu nehmen, die lieber aufgebrochen sind zu einer der ungewöhnlichsten Reisen, die in Deutschland jemals unternommen wurden. Der Regensburger Bäcker Jakob Schmid und der Hafenarbeiter Franz Perzel wollen nicht das Schicksal von 6 Millionen Deutschen teilen. Denn im Krisenjahr 1932 herrscht Massenarbeitslosigkeit. Mit einer Quote von rund 44% der erwerbsfähigen Bevölkerung hat Deutschland im internationalen Vergleich den weltweit höchsten Prozentsatz an Arbeitslosen.
Das Kartenhausieren. Es ist furchtbar, so von Tür zu laufen. Wer das noch nicht mitgemacht hat, kann es gar nicht verstehen, was das für eine Qual ist. Franz wurde bei einem Haus ausgeschafft, als er Karten anbot. Ein fremder Wirtssohn, welcher hier sein Gasthaus hat, drohte mit der Schaufel. Er wollte mich schlagen, da ich ihn einen Stoffel nannte. Habe es ihm aber ausgetrieben. Zum Zuschlagen hat er sich's noch überlegt, als er sah, dass ich nicht davonlief.
Für mich war klar, ich muss das jetzt auch so machen. Ich muss rumgehen, ich muss mir das Holz zusammensponsern, ich muss mir den Leim zusammensponsern, ich muss mir die Farben zusammensponsern. Aber dazu muss ich in die Öffentlichkeit gehen.
Für sein Ballonautenprojekt Klinken zu putzen fällt Hubertus Windl nicht schwer. Sobald er Fotos aus dem Tagebuch der Sportler hier zeigt, gewinnt er Sympathisanten und Sponsoren für seine Aktion. Die spektakuläre Reise mit dem kuriosen Riesenfußball fasziniert die Menschen. Die beiden Abenteurer auf den Fotos haben eine starke Ausstrahlung. Zwei drahtige Männer. Jakob Schmid ist der etwas kleinere mit leichtem Bauchansatz. Mit seinem runden, weichen Gesicht sieht er aus wie der Dichter Ödön von Horvath.
Bei 1,78 Meter hat er ungefähr 180 Pfund gewogen. Also er war schon ein ziemlicher Brocken.
Aber muskulös.
Wenn man so sagt, in Bayern kernig. Wenn einer die Kraft nicht gehabt hätte, das wäre gar nicht gegangen. Weil man muss sich mal den Ball vorstellen, überhaupt den zu bewegen.
Der Kompagnon von Jakob Schmid, Franz Perzel, wirkt ein wenig strenger. Kantiger, mit gestelltem Körper, sehr athletisch. Auf einem der Fotos steht er breitbeinig da, fast wie der affektierte Poser Cristiano Ronaldo vor der Ausführung eines Freistoßes. Schmid und Perzel traut man zu, dass sie ihren 12-Zentner-Fußball erfolgreich durch Deutschland ziehen, dass sie jede Prüfung bestehen und allen Gefahren trotzen.
Bruno, machst du da die Schrauben reinstecken? Und dann einmal nach und mit dem Hammer einmal drauf.
Der Inszenator und Kurator des Ballonautenprojekts Hubertus Windl hat nicht ganz so viele Muskeln wie Schmid und Perzel, aber drahtig und energisch ist auch er. Und mindestens so besessen und ehrgeizig. Das Reisetagebuch mit den Fotos aus den Jahren 1932-33 hat er schon ins weltweite Netz gestellt. Als nächstes lässt er sich von seinem Bruder, einem Architekten, einen Bauplan für den Riesenfußball machen. Dann verleimt und verschraubt er in der Lernwerkstatt der Regensburger katholischen Jugendfürsorge und auf dem Sportgelände des Freien TuS 319 hölzerne Ringsegmente zu einer riesigen Kugel. Beim Freien TuS hat Windl aus Sympathie angeheuert. Der Arbeitersportverein wurde nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verboten, Das Vereinsvermögen wurde beschlagnahmt, Funktionäre wurden eingesperrt. Je handfester die Unternehmung und je runder der Ball und je mehr Holzstaub aufgewirbelt wird, desto greifbarer und spannender wird das Ballonautenprojekt. 3 Monate ist es her, dass Hubertus Windel es in der Regensburger Kneipe der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Jetzt steht er bereits vor dem fast fertigen Rohbau seiner Holzkugel. Seine Arbeit verrichtet er öffentlich. Der Platz, den er sich dafür ausgesucht hat, ist so unwirtlich, so trist und öde, dass Windel ein paar Eimer mit Sonnenblumen aufstellen muss, um ein kleines Leuchten in die graue Düsternis zu bringen. So sägt und hämmert er unter der mächtigen Regensburger Autobahnbrücke vor sich hin und die LKWs brettern hoch über ihm hinweg. Nur alle paar Stunden mal traut sich ein Passant näher an die Sponti-Baustelle heran und wundert sich über den kahlköpfigen, schlaksigen Exoten und sein Riesenspielzeug.
Ich bin ab und zu auch allein sehr auf der Baustelle und kann das ein bisschen nachempfinden, wie so eine super Idee, die man hat, auch Durchstrecken durchmachen muss, um dann losziehen zu können. Hey, Bruno!
Der kleine Bruno, der Sohn eines Bekannten von Windel, schaut zu, wie Dorothea ihrem Vater beim Bau der Holzkugel hilft.
Eigentlich nur gebohrt, größtenteils. Ja, und die Holzbretter draufgelegt und festgeschnurrt. Ja. Es ist schon ziemlich faszinierend, wenn man so einen großen Ball dann auch mal sieht, wenn er fertig ist. Ich schmier den Leim auf die Bretter, damit wir es dann festkleben können.
Wer will sie draufstellen?
Ich!
Hopp, drauf. Da und da.
Nicht auf den Leim.
Ja, nicht festschrauben, gell?
Das Projekt soll ja erst in einem Jahr losgehen, also dass der Ball dann tatsächlich rollt. Ob ich da Zeit habe, den Ball mal durch Deutschland zu ziehen, kann ich nicht sagen, aber spaßig fände ich jetzt sicher, ja.
Der Vater des kleinen Bruno ist fasziniert vom Projekt seines Bekannten und er spricht ein Lob aus. Auf die Generation der 68er, die das Projekt Aufarbeitung des Nationalsozialismus angepackt haben. Ein Thema, das auch Hubertus Windel umtreibt. Die Scham, der Zorn, die Enttäuschung über die Verdrängung der Schuld. Der unbewältigte Faschismus.
Eine Zeit, über die mein Vater nie gesprochen hat und meine Eltern jedes Mal, wenn im Fernsehen was kam, ausgeschaltet haben. Das war ein absolutes Tabuthema. Damit setzt man sich nicht auseinander und damit lässt man sich nicht konfrontieren.
Hubertus Windel empfindet seine Arbeit am Ballonautenprojekt als Befreiung. Vor allem die körperliche, handfeste Arbeit. Eine Therapie im Blaumann, der bei Windel schwarz ist, wie es sich für einen autonomen Heimwerker gehört. Mit jeder Schraube, die er einzieht, wird sein Seelenhaushalt ein Stück sauberer. Mit jeder Kante Holz, die er wegschleift an dem Riesenfußball, verschwindet ein Bruchteil seiner Scham über die Verbrechen der Nazis, für die auch der Vater von Hubertus Windel getötet hat.
Wer im Partisanenkrieg war, kann nicht sagen, er hat jetzt nicht auf jemanden geschossen. Ich wusste, dass er ein Jahr warten musste oder 2 Jahre, bevor er studieren durfte.
Es dürfte in Deutschland wenige Menschen geben aus der Generation der Nachkriegsgeborenen, die an der Last der Nazi-Vergangenheit so schwer tragen wie Hubertus Windel. Sein Einsatz für das Ballonautenprojekt und für seinen gewichtigen Holzfußball hat ihn erleichtert. Er hat, wie er selber sagt, das von seiner Elterngeneration geerbte Tätertrauma wahrlich abgearbeitet. Der Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal geschrieben:
Ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre.
Was? Der Bäcker und Fußballer Jakob Schmid liest Kierkegaard? Nein. Also, ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre, dass man ihn nicht beim Gehen los würde. Bleibt man am Gehen, geht es schon.
Wenn so ein Hobel so drüber jammert, du mit deiner Kraft den Hobel da drüber jagst.
Von Weiden ab am 23. Mai 32 früh um 10 Uhr. Von Regensburg bis hier haben wir allerhand Steigungen und sehr schlechte Straßenverhältnisse hinter uns. Was wir da leiden mussten, ist nicht zu beschreiben. Ob uns das einmal bewertet wird?
Sie dürsten so nach Anerkennung, Ehre und Bewunderung. aber nirgends ein Bürgermeister, der ihnen für kulturelle Verdienste eine Urkunde mit einem 1000-Mark-Scheck in die Hand drückt.
Als wir in Schönficht einen kleinen Imbiss einnahmen, in dem größten Gasthof, behandelte die Wirtin uns direkt, wie man es mit einem Landstreicher nicht macht.
Sie sind nicht immer sehr gut aufgenommen worden. Sie sind teils von Polizei, Bürgermeister und auch Gastwirten einfach davongejagt worden.
Als Sie am Grenzpfahl Oberpfalz-Oberfranken vorbeikommen, lassen Sie sich fotografieren. Gut gelaunt, weil Sie Ihre schöne, aber arme, unspendable Oberpfalz hinter sich haben. Jetzt kann es nur besser werden.
Wir entwickeln jetzt dann so Handy-Apps, wo man das Foto, weil die Handys ja heute alle schon geostationär getaktet sind, dass man die Fotos nachschießt, die die Ballonauten gemacht haben.
Deutschlandreise 2.0. Wenn der nachgebaute Riesenfußball einmal unterwegs ist, sollen die Jugendlichen, die ihn begleiten, mit Hilfe ihres Smartphones auf Spurensuche gehen. Steht der Grenzpfahl noch, vor dem die Ballonauten sich damals fotografieren ließen? Wie viele Autos fuhren damals auf dieser Straße und wie viele fahren heute? Haben die Passanten 1932 auf jenem Marktplatz trotz extremer Wirtschaftskrise optimistischer dreingeschaut als unsere modernen Zeitgenossen, deren vom Konsumrausch gesteuerter Blick einem manchmal gespenstisch leer vorkommt?
31. Mai 32. In Oberweißenbach angekommen um 7 Uhr abends. Einnahmen gar keine. Große Hoffnung auf Selb. Haben wir Glück? Nur nicht den Mut verlieren. Es wird schon gehen.
Ein Foto aus Wunsiedel zeigt Schmied und Perzel vor der geöffneten Tür ihres Wohnmobils. Man sieht im Innern ihre zwei Matratzen. Ein kleiner blonder Bub beobachtet die zwei Männer mit Skepsis, aber auch Bewunderung. Oben auf dem Riesenfußball prangt ein Schild. Heute 8 Uhr spricht Herr Schmied im Lichtspielhaus über seine Reise. Kein Aufschlag.
Jetzt, wo ich die Kugel habe, ist es ganz einfach, eine Plane drüber zu legen und dann mit Polyester drüber zu laminieren, den bei den Radreifen wieder aufzuschneiden und wieder zusammenzusetzen. Und dann habe ich einen Polyesterball, ganz federleicht.
Der Riesenfußball aus Fichtenholz ist noch nicht fertig. Da träumt Hubertus Windl schon von einem zweiten Ball, in moderner Version.
Ein Polyesterball. Ganz federleicht, den kann ich ganz weiß anmalen, da kann ich Internet reintun, kann ich Solarzellen drauf machen, kann Computer reinbauen, kann Kameras dran machen, kann dann mit der modernsten Technologie versehen und kann dann durch Europa ziehen.
Die Deutschlandreise mit dem nachgebauten Ball aus Fichtenholz hat noch nicht begonnen, da plant Hubertus Windl schon eine Europareise mit dem Polyesterball.
Kann dann durch Europa ziehen. Und kann Ideen zu Europa ventilieren, kann Regionen transportieren, indem ich Fotos vom Ball mache, wenn er über die Alpen gezogen wird, wenn er durch die schönsten Landschaften Europas gezogen wird.
Die neuen deutschen Ballonauten sollen mit dem neuen Holzball die Deutschlandreise von Schmied und Co. wiederholen. Die neuen europäischen Ballonauten sollen mit dem Polyesterball Europa bereisen. Und über die Erinnerung an die fatalen Umbruchsjahre 1932-33 Strategien entwickeln. Strategien, wie man aus der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise herauskommt, mit internationaler Solidarität statt wie 1933 mit faschistischem Nationalismus.
Die Ballonauten 2.0, das ist wirklich ein Suchen für Europa.
Selb. Die Karten waren bis auf 100 Stück weg. In der Nacht musste ich noch ein Telegramm aufgeben um Karten. Auch für unsere Familie blieb ein ganz nettes Sümmchen übrig. Wenn man bedenkt, dass bei 12.000 Einwohnern ca. 3.000 Arbeitslose sind. Und diese armen Leute hatten unsere Rettung bewerkstelligt. Selb, die Stadt, welche uns ein tiefes Gepräge in uns einschrieb, werden wir nie vergessen.
Ich glaube, dass die Zeit für die Jugend schöner war. Die Kameradschaft war auf der Straße und nicht vom Computer.
Schwarzenbach an der Saale. An um 8:30 Uhr abends, im Gasthof Christoph Sölch Quartier genommen. Hatten noch einige Karten verkauft, mussten aber eine Gemeinheit von einem jungen Menschen einstecken. Er wollte unser Kruzifix, welches im Ball hing, ausreißen. Er überlegte es sich, als Franz und ich ihn scharf erpackten. In Hof angekommen, 7:30 Uhr abends. Was ist hier los? Ganz Hof im Fahnenschmuck. Ja so, es ist Artilleriefest hier. Mit der Anwesenheit des Prinzen Ruprecht von Bayern. Alles ist im Aufruhr. Man möchte es ja nicht glauben. Deutschland nennt sich Republik, aber weit gefehlt. Da merkt man doch hier, dass monarchistische Strömungen in jedem Deutschen noch stecken. Und man sieht, dass das deutsche Volk immer noch großartige Feste feiern kann, trotz aller Not. Ein Berliner, der längere Zeit bei unserem Verkauf zusah, ärgerte sich sehr, dass unsere ehrliche Sache und mutige Tat so wenig Verständnis findet. Und er äußerte sich recht stark und abfällig über Bayern. Er meinte, die Bayern kennen nur ihr Bier. Aber für eine mutige Tat haben sie kein Verständnis. Wir Berliner achten das sehr und schätzen sowas hoch ein. Nun, wir sind neugierig auf Berlin.
Einmal sind sie in der Früh weg mit 2,40 Mark. Damit sollten sie also den Tag überbrücken. Und neben dieser wahnsinnigen körperlichen Anstrengung kam ja noch die karge Verpflegung.
8. Juni 32. Pirk, ein Ausflugsort vor Plauen. Was passierte hier? Uns wollte niemand Gastfreundschaft geben. Pirk gehört schon zu Sachsen. Es geht hier schon schön an. Kaum in Sachsen und schon treffen wir auf Schwierigkeiten. Unsere Hoffnung auf Verbesserung schwand schnell wieder. Das kann ja lustig werden. Wir machten uns endlich auf die Füße, als wir sahen, dass die Leute etwas geistig zurück sind und suchten uns einen Platz auf einer Wiese.
Hat Jakob Schmid also doch Kierkegaard gelesen? Aber wäre er dann eingebildet gewesen? Auf dem gepflegten Rasen des SC Matting wird Fußball gespielt. Und unweit des Fußballfeldes des SC Matting wird in einer Werkstatt gehobelt. Hubertus Windl ist zu Gast beim Nebenerwerbslandwirt Josef Knittel. Dieser bestückt die Holzkugel mit dem nötigen Eisen. Der Ball braucht Laufräder, zwei parallel verlaufende Ringe mit 1 Meter Abstand, die sich um die Kugel legen wie Hosenträger um einen dicken Bauch. Dann braucht es auch noch Lager für das Bett im Innenraum und Lager für die Deichsel.
14. Juni 32. So um 7 Uhr fuhren wir auf den Fußballplatz des Elsterberger Ballspielclub. Dort war gerade 20-jährige Vereinsjubiläumsfeier. Abends lud uns ein Mitglied zum Essen ein. Kinihasen mit vogtländischen Klößen. Aber welche Größe die besaßen. Wie ein kleiner Kinderkopf. Davon verzehrte ich bloß 5 Stück. Hier ist uns im Allgemeinen aufgefallen, diese propere Reinlichkeit der Häuschen und Arbeiterwohnungen. In Netschkau früh 22:30 Uhr eingetroffen. Hier wurde unsere Leistung wieder sehr hoch bewertet.
Windl schleift der Kugel die letzten Kanten weg. Von den 50 zusammengeleimten und verschraubten Fichtenholzringen wird man bald nichts mehr sehen. Der Ball fühlt sich jetzt an wie ein riesiger Babypopo. Dann steigt Windl in den Ball hinein, wie einst Jakob Schmid und Co., wenn es Zeit war zu schlafen.
Ich habe schon geträumt, dass ich, wenn ich 80 bin, am Campingplatz in der Kugel wohne und irgendwann damit beerdigt werde.
Juni 32 mittags, 12 Uhr, Zwickau. Holte mir gleich die Genehmigung zum Aufstellen unseres Balles. Da wird man von einer Tür zur anderen geschickt. Es ist halt in Deutschland der Amtsschimmel recht groß. Von Zwickau ab am 23. Juni 32, abends 7:30. Circa 9 Uhr schlugen wir unser Quartier auf einer Wiese auf. Hatte so ungefähr 30 Personen um meine Kochkiste und schauten mir beim Kochen zu. Von den Frauen gute Anerkennung bekommen und einige Witzbolde meinten, da sieht man's, auch ohne Frauen können Männer sein. Ich glaube aber nicht immer.
Danke.
25. Juni 32, nachmittags 3 Uhr. Immer mit wenig Geld. Alle Tage rechnen, es könnte schief gehen, unsere Reise. Treffelten wir halt wieder weiter, mit der Hoffnung, einmal muss doch wieder ein Selb kommen.
Hubertus Windl arbeitet sich weiter an der deutschen Geschichte ab, unermüdlich. Er hobelt, schleift und macht sich seine Flex zurecht.
28. Juni 32. Nun bekommen wir einen Schreck. In Chemnitz sind Menschen ausgebrochen, heißt es. Alle Tage soll es so zugehen. Ein paar Tote. Nun, das kann ja lustig werden. Wir fassten uns ein Herz und ich fuhr in die Stadt, um selber zu sehen, ob alles wahr ist. Hallo, was ist da los? Ein Überfallkommando raus durch die Stadt Chemnitz. Als ich mich im Polizeirevier befragte, wegen der Unruhen, sagte der Beamte, es wäre nicht so gefährlich. Hier sind alle Tage Unruhen. Die Hauptsache ist, wir mischen uns nicht ein.
Da gab es bereits diese politischen Auseinandersetzungen zwischen den Nazis und den Kommunisten. Und zwar sogar mit Schuss. Sie haben dann große Bogen machen müssen, um nicht da reinzugeraten.
Von einigen Leuten der Nazi wurden wir eingeladen, dass wir in ihrer Küche essen sollten. Wir meldeten uns auch an und bekamen ohne weiteres Essen. Es war erstklassig. Die Leute, die dort essen dürfen, können sehr zufrieden sein. So viel wir jetzt Sachsen kennengelernt haben, sind sie unheimliche Parteinarren. Was hier Politik getrieben wird, schreibt jeder Spottung. Jedes zweite Wort Politik. Ist es überall so? Dann garantiere ich Deutschland, arme Deutsche, können wir nicht endlich wieder ein einig Deutschland werden?
Auch Jakob Schmieds deutsche Sprache leidet unter den Unruhen. Der Bürgerkrieg, den er und Perzel in Chemnitz erleben, findet im Vorfeld der Reichstagswahl statt. Deutschlandweit gibt es bei den Straßenschlachten zwischen den Nationalsozialisten und den Kommunisten über 300 Tote und über 1000 Verletzte.
Von Chemnitz ab am 2. Juli 32, abends 7:30 Uhr.
Die sind allem aus dem Weg gegangen. Es ist auch im ganzen Tagebuch keine Sympathie für irgendeine Partei zu erkennen.
In Niederwieser wohnen größtenteils Beamte von der Stadt Chemnitz. Und diese Leute haben eine Einbildung auf ihren Titel, dass man sich nur was denken muss, um nicht zornig zu werden. Ich möchte nur wissen, auf was sie sich einbilden. Auf ihr Können? Dass ich nicht lache. Auf einer solchen Reise kann man viel lernen. Hauptsache ist dabei Geduld. Juli 32. Immer wieder weiter, heißt nun unsere Parole. Was wird noch alles kommen über uns? Mittags kommen wir an Anderan an. Hier war gerade Schützenfest. Was in Sachsen Schützenfeste gefeiert werden, kann man nicht beschreiben.
Hubertus Windel rollt den Riesenfußball durch die Werkstatt des Josef Knipp.
Juli 32. So im Laufe des Nachmittags kamen wir in die herrliche Kunststadt Dresden. Wunderbare Bauten, einfach schön. Leider ist der größte Teil der Bevölkerung furchtbar spießbürgerlich. Die sind bestimmt nicht wert, in einer so schönen Stadt zu wohnen. Überhaupt haben wir die Feststellung gemacht, dass wir hauptsächlich von den Armen der Ärmsten am besten unterstützt wurden. Die sogenannten besseren Herrschaften sahen uns bestimmt für nicht ganz einwandfrei an. Wir werden aber solchen Leuten schon zeigen, dass einfache Leute auch ihren Stolz und festen deutschen Charakter besitzen. Abends besuchten wir so ein Tingeltangel-Lokal. Eintritt frei, dafür so ein kleines Glas Bier 45 Pfennig. Im Allgemeinen ist die Bevölkerung sehr zuvorkommend, nehmen aber mehr schöne Worte in den Mund als aus innerer Überzeugung.
Es gibt also doch noch Unternehmungsgeist in der deutschen Jugend, schreibt am 9. August ein Herr vom Deutschen Fußballbund in Berlin den Ballonauten ins Reisetagebuch. Und während ihnen die Potsdamer Sportfreunde noch gesunde Heimkehr wünschen, bekommt Franz Perzel Post aus Regensburg. Es wartet ein Arbeitsplatz auf ihn in der Zuckerfabrik. Perzel lässt Jakob Schmied allein. Aber der findet einen neuen Kompagnon. An Perzels Stelle tritt Georg Grau.
Mein Vater, der muss in der Zeit schon in Berlin gelebt haben.
Arthur Grau ist der Sohn von Georg Grau, dem dritten Ballonauten.
Mein Vater, das war einiges ein Weltenbummler. Der war immer schon irgendwo auf Achse. Mein Vater war ein Motorradlfahrer. Der hat immer Motorradl gehabt. Der hat in Berlin und in Brandenburg und in Potsdam gelebt und irgendwie gearbeitet.
Arthur Grau hat die Leidenschaft für das Motorradfahren von seinem Vater geerbt. Seine schwere Maschine steht vor dem Bürogebäude seines Regensburger Recycling- und Transportunternehmens. Arthur Grau ist stolz auf seinen Vater. Jetzt, da sein Vater tot ist und die Odyssee der Ballonauten durch Hubertus Windel publik wurde, jetzt bedauert Arthur Grau, dass er seinen alten Herrn nicht mit Fragen gelöchert hat. Jetzt, posthum, überkommt ihn ein Gänsehautgefühl beim Gedanken an diese Expedition. Das Kuriose war, Hubertus Windel wusste lange selbst nicht, was aus dem dritten Ballonauten Georg Grau nach dem Ende der Deutschlandreise geworden ist. Er hielt ihn für verschollen. Doch eines Tages traf der ahnungslose Sohn Arthur Grau einen Freund, der gerade einen Zeitungsartikel über Windels Ballonautenprojekt gelesen hatte.
Dann hat er am Schlusssatz gesehen, und vom Georg Grau fehlt jede Spur. Jetzt kommt mein Freund zu mir und sagt zu mir, wie hat denn eigentlich der Vater mit Vornamen geheißen? Sag ich, Georg. Sagt er, du, den suchen sie in der Zeitung. Sagt er, ich glaube, das ist dein Vater nicht.
Plötzlich ruft einer an, Grau. Ja, Herr Grau, was kann ich für Sie tun? Ja, Grau ist mein Name. Ja? Ja, ich bin der Sohn von dem anderen Ballonauten. Ja, Herr Grau, schön, dass Sie sich rühren. Wo sind Sie denn? Ja, in Regensburg. Ja, was? Und was machen Sie? Ja, mir gehört das Recyclingzentrum. Ja, Herr Grau, dann kennen Sie doch den Herrn Schmid, den anderen Ballonauten, Sohn. Na, wer ist denn das? Ja, der Herbert Schmid, der den ganzen Hafencontainerverkehr macht. Ja, mei, der Herbert, ein guter Freund von mir. Also die Söhne der Ballonauten sind hier in Regensburg, sind Geschäftspartner, sind gute Freunde, wohnen bloß einen Kilometer auseinander und haben sich nie drüber unterhalten, was ihre Väter gemacht haben.
Die Reise des Jakob Schmid mit seinem neuen Partner Georg Grau geht weiter nach Norden, über Stettin bis nach Stralsund. Und es kommt der Winter. Aber immer, wenn das Wetter und die Straßenverhältnisse es zulassen, sind die beiden mit ihrer Kugel unterwegs. Ab Stralsund rollen sie ihr kurioses Wohnmobil wieder nach Süden durch Deutschland, über Jericho, Halberstadt, von wo Sepp Wenzel die Ballonauten grüßt mit dem Vers: »Steh und falle mit eigenem Kopf, tu das Deine und tu es frisch, lieber stolz aus irdenem Topf als demütig am goldenen Tisch.« Nach Halberstadt geht es weiter über Quedlinburg, Erfurt, Weimar, Gera, von wo sie eine Proklamation der Spielvereinigung 04 Gera e.V. in ihr Tagebuch kleben. Darin wird die Bedeutung der Leibesübungen hervorgehoben, die dafür sorgen sollen, dass das zukünftige Deutschland ein starkes Geschlecht erhalte. Nach Gera geht es über Jena, Coburg, Bamberg, Erlangen, Fürth, von wo sie ein dickes Kleeblatt der Spielvereinigung Fürth in ihr Reisebuch kleben. Und über Nürnberg und Eichstätt nach Ingolstadt.
Von Ingolstadt ab am 16. März 1933, mittags halb zwei. Mit Sonnenschein und 4 Mark Kapital ging es wieder weiter. Hoffnung im Herzen, die uns noch nie verlassen hat. Am Donnerstag, Abenderlebnis privater Natur. Auch Georgs Erlebnis privater Natur.
Sie waren einfach glücklich, sie waren unterwegs. Die haben ja unter einfachsten Bedingungen gelebt, spartanisch. Die haben da nichts drin gehabt in diesem Ball. Man sieht also Bilder, wie sie da Weihnachten gefeiert haben, mit einer Flasche Wein und einem Kugelhupf, und da sind sie beide da drin gelegen.
Arthur Grau schildert seinen Vater als Blasmusikfanaten Bayern, der Ziehharmonika spielt und begeistert Schuhplattelt.
Mein Vater war ein kerniger Typ, charakterlich einfach ein starker Mensch und war ein sauberer Kerl, ne? Auch bei den Frauen sehr beliebt, ne? Der hat sich immer in seinem Leben antizyklisch verhalten.
Der spätere Ballonaut Georg Grau geht schon im Alter von 14 Jahren von daheim weg, weil es in seinem Elternhaus nicht genug zum Essen gibt.
Mein Vater ist, soweit ich den kenne, kein Nationalsozialist gewesen. Aber der war ja nichts Großes, nicht im Dritten Reich. Der hat halt irgendwo seine Pflicht getan.
Während der Machtübernahme der Nazis haben Schmid und Grau ihren Riesenfußball durch Franken gerollt. Hitlers Geburtstag, den 20. April 1933, erleben sie in München. Kein Kommentar dazu im Tagebuch. Die Ballonauten sind unpolitische, idealistische, ehrgeizige Kraftsportler. Am 22. April 1933 erreichen sie Holzkirchen. Der örtliche Fußballverein wünscht weiterhin gute Reise. Und im Tagebuch klebt eine Ansichtskarte von Holzkirchen. Im Hintergrund das Gebirge. Und hinter den Bergen geht eine strahlende Sonne auf. Eine Sonne mit dem Hakenkreuz-Symbol.
Von der Ferne sehen wir schon die Berge. Einen wollen wir besteigen, den Wallberg. Jeder sagt, unmöglich.
aber wir wollen und müssen ihn bezwingen. So um 4 Uhr kamen wir nach Tegernsee. Aufsehen und Bewunderung. Da hat man Freude und neuen Mut.
Nach 10 Tagen Aufstieg mit dem 600 Kilo schweren Riesenfußball haben sie die Spitze des Wallbergs erreicht und kehren gleich wieder um, denn der Ball soll im Tal ausgestellt werden.
Die Talfahrt ging in 2,25 Stunden vonstatten.
Mit Hilfe eines 10 Meter langen Tannengipfels, der als Bremse dient.
Da haben sie ja hinten Fichten angehängt gehabt, wo sie Burschen draufgesetzt haben, dass die Ball haben bremsen können.
Was wir geleistet haben, kann man nicht schildern. Heute, Montag, blau. 10. Mai, Waakirchen. Besonderes? Nichts.
War eigentlich nur zum Schlafen gebaut, die Wohnkugel. Sie haben ja alles draußen gemacht. Sie haben sich selber so Hocker gebastelt und Tischchen.
Hubertus Windel sitzt immer noch in der Holzkugel.
Aber im Winter dafür warm. Der Raum ist nicht groß. Da langen die 37 Grad, die man selber hat. Ich glaube, in einer Viertelstunde ist der warm.
Mai 1933, Bad Tölz. Eine Karte überraschte mich. Meine Braut meldete sich an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Über dieses Kapitel schweigen. Sowas vertraut man nicht dem Partner an. Als sie kam, sah ich in ihren Augen, dass sie sehr viel noch für mich übrig hat. Das ist Privatsache. Drum Schluss.
Hubertus Windel übt in der Werkstatt des Mattinger Nebenerwerbslandwirts Josef Knittel immer noch das Rollen des Riesenfußballs. Knittel ist ein Freund des Ballonautensohnes Arthur Grau. Und Grau hat die Eisenarbeiten an der Holzkugel gesponsert.
Von Mittenwald ab am 22. Mai 1933 kamen nicht weit bis zur Buckelwiese, wo das Arbeitsdienstlager ist. Lagerführer lud uns zum Tee ein. Als die Außendienstleute kamen, ging es lustig her. Grau spielte Ziehharmonika und wir anderen sangen dazu. Zu Mittag gab es Suppe und Kaiserschmarrn mit Zwetschgen. Ich persönlich glaube, dass die Einrichtungen von der NSDAP nicht schlecht sind.
Wir sehen das ja in Griechenland ganz klar. Da sitzen die Rechtsradikalen bereits wieder mit 20% drin. Die nennen sich dann Goldene Morgenröte, stellen 2 Tische auf in einer Stadt. Am ersten Tisch darf man dann seinen Ausweis herzeigen, dass man Grieche ist. Und am zweiten Tisch kriegt man dann eine warme Suppe. Das haben die Nazis auch gemacht. Diese ganzen Muster, das Spielen mit den Ängsten der Leute, das funktioniert heute genauso wie damals vor 80 Jahren.
7. Juli 1933. Ich fuhr nach Augsburg und blieb über Sonntag zu Besuch bei meiner Braut. Ja, Liebe ist ein Ding, das unberechenbar ist. Am Sonntag, abends, als ich zurückkam und mit Grau abrechnete, war es eine so schlechte Einnahme, dass es mir etwas vor den Kopf stieß. Da kann etwas nicht stimmen. Am 21. Juli fuhren wir auf den Cannstätter Wasen, wo der VfB-Platz ist, neben dem Stadion Adolf-Hitler-Kampfbahn. Mit den Einnahmen will es nicht stimmen. Grau arbeitet auch schlecht. Mache ihm auch Vorwürfe, aber mit einem so hartköpfigen Menschen ist nicht viel anzufangen. Und so kam auch am 30. Juli, des Haupttages des Turnfestes, ein Streit, der mit einer Rauferei endete. Und der Schlusseffekt? Grau ließ mich im Stich. Jetzt bin ich wieder alleine. Einmal ging es mir schon so. Und so gehe ich kaltblütig über alles hinweg. Und habe schon wieder einen bekommen. Der neue heißt Karl Emde, stammt aus Westfalen und hat aber die bayerische Staatsangehörigkeit.
Hat Grau wirklich heimlich Geld abgezwackt? Oder ist Schmied nur gereizt, weil die Reise einfach keinen finanziellen und ideellen Erfolg bringen will? Und weil er zu allem Überdruss auch noch Ärger mit seiner Braut hat? Und war die Männerfreundschaft nur eine Zweckgemeinschaft? Zum Vergessen der eigenen Arbeitslosigkeit und zum Erreichen einer sportlichen Höchstleistung? Gut 20 Jahre vor Erfindung des albernen Guinness-Buches der Rekorde? Leibeskultur als Beschäftigungstherapie in der Depression? Wandervögel auf der Walz als Werbung für den Fußballsport? Je mehr die Deutschlandreise sich dem Ende zuneigt, desto mehr wird sie zum Hollywood-Road-Movie. Mit verlorener und wiedergefundener und wieder verlorener Liebe, mit zwei Sportlern, die durch dick und dünn gehen, die vom hohen Berg am Tegernsee ins tiefe Tal der Tränen stürzen, weil sich einer vom anderen betrogen fühlt.
Ludwigsburg, den 3. August 1933. Emde ist ein sehr guter Kamerad, aber zu schwach. Und wir würden nicht weit kommen, ich fühle es. Er hat zu schwer mit dem Herzen zu tun und mittendrin würde er nicht mehr können. In der Schillerstadt machen wir Abschied. Jedem standen die Tränen in den Augen. Nach Hause muss ich mit dem Ball. Wie ist gleich. Sprünge hat er auch schon. Hoffentlich hält er noch aus. Ein harter Kampf. 6. August 1933. Fuhr auf dem Randstein. Da, Opech, stürzte der Ball um. 11. August 1933. Ich fand eine Quelle und kochte mir einen Maggi-Würfelsuppe mit 14 Tage altem Brot und Wasser. Kein Mensch half mir. Bin vollständig verzweifelt. Das halte ich nimmer lang aus.
Wie er Luans war, von Stuttgart weg, da hat er dann ein Auto hinten hingehängt, hat er sich hinten draufgehockt und hat dann hinten herzogen und der ist 50 gefahren. Und es war dann zu schnell für den Ball.
Am 13. August 1933 ist endgültig Schluss. In der Nähe von Ellwangen bricht die Kugel auseinander. Nach über 3000 Kilometern. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Der Ball ist in keinem Tor gelandet.
Und Deutschland hat sich so verändert, dass also wirklich vagabundierende Sportler nicht mehr brauchen kann.
Den Nazis ging es nur noch um den kollektiven Sieg. Aber im Deutschland von heute erinnert man sich wieder an Jakob Schmid und Co. Das ist ein Verdienst von Hubertus Windel, der eifrig am Netzwerken ist und zur Mitarbeit einlädt. Gerade hat sich ein Mikrobiologe aus Bremen gemeldet, Jason Smith. Der übersetzt die Tagebücher ins Englische. Und Milo, das größte Magazin für Kraftsport in Amerika, hebt die Ballonauten für ihre sagenhafte Leistung in den Olymp der Athleten. Und Hubertus Windel übt weiter das Rollen der Holzkugel. Denn bald geht er mit ihr auf große Reise. Im Gedenken an Jakob Schmid.
Ein Riesenfußball als Wohnmobil. Die wundersame Deutschlandreise zweier Arbeitsloser 1932-33. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Erzählerin Annette Wunsch, Zitator Werner Hertel. Studiotechnik Gerhard Wichow und Cordula Wanschura. Regie der Autor, Redaktion Ulrich Klenner.
Im Gedenken an Jakob Schmid, der 1945 in Hitlers bestialischem Weltkrieg bei einem Himmelfahrtskommando verheizt wurde. Und der vielleicht doch Kierkegaard gelesen hat, in der Wochenendbeilage einer Zeitung unter der Rubrik Aphorismen.
Es ist ganz richtig, was die Philosophie sagt, dass das Leben nach rückwärts verstanden werden muss. Dabei vergisst man aber, dass es vorwärts gelebt werden muss.
Ein Riesenfußball als Wohnmobil. Die wundersame Deutschlandreise zweier Arbeitsloser 1932-33. Das war ein bayerisches Feuilleton von Josef Berlinger. Es sprachen Annette Wunsch und Werner Hertel. Ton und Technik Gerhard Wichow und Cordula Wanschura. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2013.